die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo, schönen heißen guten Abend heute.
Ja, das passt, ne? Ja. Die Hitze passt. Ja. Nicht nur, dass es draußen ordentlich runterknallt. Ja, wir haben uns heute auch ein heißes Programm ausgesucht,
genau,
kann man
passend
sagen.
Passend im, ne? Juli, heißes Programm.
Mhm. Ja, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erst nochmal Manöverkritik zum letzten Mal. Da hatten wir, was hatten wir denn da nochmal?
Van Helsing und Wild Wild West.
Genau. Wie fandest du den Podcast?
Fand ich ziemlich gut. Man merkt, wir kommen langsam in Fahrt. Würde ich mal behaupten.
Ja. Hast du ihn dir nochmal angehört?
Ja, ich habe ihn mir angehört. Qualitativ vom Sound her fand ich ihn richtig gut abgemischt.
Ja.
Muss man großes
Lob aussprechen.
Grüße
gehen da raus an Jumik, ja, mal wieder.
Und ja, so wie ich es mitgekriegt habe, wurden auch ja von außerhalb positive Kritiken weitergegeben.
Ja. Der kam sehr gut an. Sehr, sehr gut. Auf Facebook gab es allerdings ein paar Fragezeichen, denn da haben wir viele Kommentare bekommen, dass Van Helsing ja eigentlich ein super Film wäre.
Hm.
Ja, du sagst es. Aber schließen wir den Trashcast Nummer 5, unser Blockbuster-Trashcast.
Genau.
Schließen wir den einfach mal mit einem Lächeln ab, würde ich sagen.
Ja.
Haben wir gut gemacht.
Ja.
Und kommen heute, ja, zu nackten Tatsachen.
Ja, genau.
Denn wir sprechen heute über Color of Night und Striptease. Was sagst du dazu, Carlo?
Ein bombenhocherotisches Sommerprogramm.
Ja, was die beiden Filme ja eint, ist ja nicht nur, dass sie aus den 90ern kommen und beide Erotik-Thriller sind, kann man sagen.
Ja.
Es waren ja auch beide große Flops.
Genau, Riesengurken des Mainstream-Kinos der 90er Jahre.
Genau, und wir wollen heute mal rausfinden, wie ihr das von uns kennt, ob das auch gerechtfertigt gewesen ist, dass diese Filme so extrem an der Kasse als auch bei der Kritik durchgefallen sind, ne? Und ich würde sagen, wir fangen mit Color of Night an.
Ja.
Denn chronologisch ist der 1994 erschienen und Striptease 1996.
Genau.
Carlo, möchtest du uns in aller Kürze sagen, worum es da geht?
In Color of Night geht es um einen Psychologen, gespielt von Bruce Willis, der nachdem sich eine Patientin von ihm praktisch in seiner Praxis das Leben genommen hat, sich wie eine Auszeit nimmt und eine Selbsthilfegruppe von einem befreundeten Psychiater übernimmt. Praktisch diese Auszeit nimmt. Und dort geschieht dann ein Mord, und zwar eben sein Psychologenfreund segnet das Zeitliche. Und es tritt eine geheimnisvolle Schönheit in Bruce Willis Leben. Und irgendwie, alles recht mysteriös und eine Mordserie, die sich dann praktisch in dieser Selbsthilfegruppe, die Bruce Willis betreut, dann abspielt, führt eins zum anderen.
Genau. Das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ne? Kannst du dich noch dran erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast?
In den 90ern im Fernsehen.
Nachtprogramm wahrscheinlich.
22.30 Uhr auf RTL 2. War meistens immer RDL 2.
Wenn er lief, ja. Und wie fandest du den Film damals?
Ja, ich habe ihn damals, ich habe mitgekriegt, der wurde ja auch groß in der Cinema damals besprochen, als Megaflop auch schon. 94, da war er natürlich noch zu jung, aber ich habe es durchaus gelesen und man war auch sich schon dessen bewusst, dass Bruce Willis nackt zu sehen ist. Und ich habe auch noch die Erinnerung gehabt, dass in unserem Kino damals ein riesen Pappaufsteller von Jane March und Bruce Willis im Bett mitten im Foyer stand. Also die, werbetechnisch hattest du auch in dem Alter schon diesem Film die pure Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, und dann Ende der 90er, gut, man war im Teenie-Alter, habe ihn dann im Fernsehen gesehen. Ja, und ich gebe zu, ich habe ihn eigentlich nur geguckt, weil ich Jane March nackt sehen wollte.
Was durchaus nachvollziehbar ist in dem Zeitpunkt Alter, ne?
War man mehr daran interessiert, an den Sexszenen als an dem Ganzen drumherum.
Bist du denn auf deine Kosten gekommen damals?
Naja, ich war damals, soweit ich mich erinnern kann, auch recht enttäuscht, dass eigentlich der Erotikanteil recht wenig einnimmt in diesen 130 Minuten.
Ja, ich glaube, es sind insgesamt 6 Minuten.
Ja.
In denen da entweder nackte Haut oder etwas Beischlaf zu sehen ist.
Genau.
Ansonsten konzentriert sich der Film ja schon sehr auf seine Kriminalgeschichte, beziehungsweise auf die Tätersuche von Bruce Willis, der den Mörder seines guten Freundes ausfindig machen möchte.
Genau.
Was ich ganz interessant fand, ist ja, dass Color of Night in Amerika nur geschnitten in die Kinos kam. Und was ich außerdem interessant finde, ist, dass der Film in Amerika von Hollywood Pictures vertrieben wird. Und Hollywood Pictures gehört ja zu Walt Disney.
Genau.
Das finde ich ganz amüsant, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Filme, die man eigentlich nicht so zu Walt Disney schieben würde, wie zum Beispiel auch Starship Troopers.
Ja.
Genau. Ja. Also ich habe jetzt Color of Night das erste Mal gesehen. Also ich kannte natürlich den Ruf, der hat ja auch bei den Goldenen Himbeeren, glaube ich, ordentlich abgesahnt.
Ja, hat er.
Und galt immer so als Mega-Flop und auch als Karrierekiller für den Regisseur. Das ist übrigens der Richard Rush. Der hat den sehr guten Der lange Tod des Stuntmans Cameron gemacht mit Peter O'Toole. Sehr sehenswert. Und sein letzter Film war Color of Night, der hat ihm quasi das Genick gebrochen. Genauso wie der Hauptdarstellerin, der Jane March, die zuvor, glaube ich, auf sich aufmerksam gemacht hat durch ihre Rolle in Der Liebhaber.
Ja.
Und ja, nach Color of Night quasi ihrer Karriere auch direkt den Sargnagel verpasst hat. Sie war danach zwar noch ab und zu mal in Filmen wie Kampf der Titanen zu sehen, aber die große Karriere, die ist ihr dann doch verwehrt geblieben. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt Color of Night gesehen habe, also so schlimm ist er nicht.
Nee.
Also man hört ja wirklich, dass Color of Night so eines der größten Verbrechen der 90er Jahre ist. Also so schlimm ist er nun wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, also kann ich mich nur anschließen. Mit dem jetzigen Filmwissen, das ich mir die letzten Jahrzehnte angeeignet habe, muss ich durchaus sagen, dass der Film gar nicht mal so blöd durchdachtet ist. Also das Erste, was er überhaupt auffällt bei dem Film, ist er handwerklich wirklich sehr gut gemacht. Die Kamera fängt ja da teilweise echt starke Bilder ein.
Ja.
Und es sind auch Verfolgungsjagden mit Autos dabei, die vom Spannungsaufbau und jetzt von der Action her zwar solide sind, aber wirklich, das siehst du, das waren Leute, die haben ihr Handwerk verstanden. Also die haben auch was hergemacht. Und diese ganze Thriller-Geschichte ist, wenn man jetzt sich dem italienischen Genre-Kino der 60er, 70er Jahre ein wenig hingegeben hat, stellt man da Parallelen fest, dass Color of Night eigentlich einer der wenigen Giallos ist, die aus Hollywood kamen. Ich könnte dir jetzt sogar keinen weiteren auf die Schnelle nennen, da habe ich gerade keinen im Kopf. Aber also Color of Night hat absolute Parallelen zum italienischen Genre-Kino.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sowohl in seiner Farbdramaturgie, die Farbe Rot,
ja.
ganz markant, wie man die auch in den italienischen Jelly sieht, auf jeden Fall. Und natürlich auch diese sehr ausufernden und wirklich künstlerisch anspruchsvollen Kamerafahrten teilweise. Da merkt man schon, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er diesen Film visuell gestalten soll. Und wenn wir jetzt amerikanische Jelly nehmen, dann fällt mir natürlich Dress to Kill ein.
Ja, genau.
Von Brian De Palma, der wahrscheinlich bekannteste US-Giallo.
Genau.
Und Color of Night halt. Color of Night ist natürlich kein richtiger Giallo, wie jetzt Dress to Kill, weil der ist ja schon wirklich, also der ist ja schon ein 1A-Giallo. Aber Color of Night hat halt diese Bezüge und diese Bezüge, die sind ästhetisch sehr interessant, weil man sie, glaube ich, in dieser Form nicht in so einer, in so einer wirklich großen Studioproduktion erwarten würde.
Genau.
Weil da steckt ja so auch schon sehr viel stilistischer Eigensinn hinter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Punkt war, warum Color of Night nicht so gut angekommen ist.
Ja, er verfolgt ja, er ist vom ganzen Aufbau her wirklich, es beginnt der Film und es passiert was Aufregendes. Und dann hast du eigentlich erstmal lange, lange Zeit, einen gewissen Leerlauf, wo hin und wieder mal was vielleicht mit unheimlicher Stimmung passiert. Es gibt erotische Szenen, die gibt's ja im Giallo auch. Und es brodelt immer mehr und hinten raus kommt dann der Story-Twist. Ja, und und dann ist der entweder klasse oder er ist Mist. Ja, es gibt's zuhauf im italienischen Kino. Und jetzt kann man natürlich drüber reden. War der Story-Twist bei Color of Night Mist oder war er super? Und aber so den Aufbau einfach mal vom Film betrachtet, haben Sie sich da schon sehr dran gehalten?
Ja, das Schöne ist ja, du kannst den Film ja als ganz klassischen Kriminalfilm erzählen. Einfach ein Psychiater in einer Lebenskrise versucht irgendwie wieder einen Sinn im Leben zu finden, indem er die Stadt wechselt, also quasi erstmal einen Tapetenwechsel. Und er kommt dann an einen neuen Ort, da passiert dann auch wieder was Schlimmes. Und ja, dann kommt eine mysteriöse Frau in sein Leben. Die Frage ist, ob sie ihn vielleicht retten kann oder noch mehr sein Untergang ist. Und das ist ja nicht nur der italienische Giallo, der da zur Sprache gebracht wird. Es ist ja auch der Film Noir,
genau, ne?
Der in Color of Night sehr, schon sehr markant thematisiert wird oder Tribut gezollt wird. Was mich allerdings an dem Film gestört hat, also ich mag ja gerne Filme, die sich durchaus Zeit lassen, um ihre Geschichte zu entwickeln, aber ich fand, dass Color of Night zu gemächlich erzählt ist. Ich muss sagen, der Film, wie du schon gesagt hast, hat Leerlauf und er hat keinen positiven Leerlauf. Also er nutzt diesen Leerlauf nicht, um dieses bedrohliche Klima wirklich dem Zuschauer näher zu bringen, erfahrbar zu machen. Ich fand, der hängt ordentlich durch auf seine, über 130 Minuten.
Ja, es ist alles vielleicht auch ein wenig, du hättest das echt straffen können im Schnittraum, aber wie ich ja nochmal bei meinen Recherchen festgestellt habe, gab es ja da von Anfang bis Ende in der Produktion ja massivste Probleme, die sich ja dann bis zur Post-Production durchgezogen haben, Endschnitt. Drehbuch auch, wurde ja dann irgendwie zusammengeschustert hinten raus alles. Und die Anordnungen, es passiert ja schon irgendwas dazwischen, aber es braucht immer ewig, bis wieder was passiert. Und diese Erotik-Szenen, die dann wirklich nur 6 Minuten einnehmen, unter anderem, das war ja der Skandal damals, heute interessiert es keine Sau mehr, der kleine Willis von Bruce Willis.
Über den müssen wir mal jetzt zu sprechen kommen.
Oh ja.
Wie gesagt, Color of Night, großer Skandal damals. Ja. Man sieht angeblich Bruce Willis' irrigierten Penis.
Ja.
Das war das Thema.
Genau.
Ich war ein bisschen verwundert, als ich den kleinen Willis dann unter Wasser gesehen habe.
Ja, aber man sieht ihn ja auch nur unter Wasser.
Ja, aber trotzdem da war das alles? War das wirklich alles?
Ja, es war wohl wirklich alles.
Und das hat Demi Moore so lange ausgehalten?
Also wir können jetzt natürlich nur eine Debatte drüber halten. Wir Männer kennen es ja. Wir wissen ja nicht, wie kalt der Pool da war.
Ja, ne? Gut. Ja. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch seinen Oberschenkel noch so ein bisschen davor.
Genau.
Ne?
Und Bewegung ist ja unter Wasser auch vorhanden.
Ja.
War der einen Schwebezustand?
Ja, ich war trotzdem ein bisschen irritiert, denn... Naja,
Na, wenigstens warst du nur irritiert und nicht irrigiert, aber das ist...
Nee, das hat der Film leider nicht geschafft, denn dazu haben mir die Erotik-Szenen nicht sonderlich gefallen. Die sind schwülstig, aber nicht das sinnliche schwülstig, wie ich fand. Nee, die hatten nichts Feuriges, fand ich. Und das trifft leider auch auf Bruce Willis zu, der ja Stand 1994 schon großer Actionstar war. Vor allem Actionstar. Und sich dann auch mal in so einer, ja, etwas anderen Rolle versucht hat. Schon eines Helden eigentlich, der auch wieder irgendwie einen Fall aufklären muss. Aber naja, es war ja schon ein anderer Charakter, den er da mal gespielt hat.
Ja,
ne?
Er wollte da sicherlich mal das Genre wechseln und wegen mehr seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Was ihm da eigentlich noch nicht so sehr gelungen ist, vielleicht wirklich erst ab Sixth Sense dann.
Ja.
Aber auch das ist so ein Thema. Ja, ist Bruce Willis wirklich so der Charakterschauspieler?
Ja, das ist die Frage. Ja. Also wenn du dir Color of Night anguckst, würde ich sagen, nein.
Nein, ja.
Color of Night ist ja auch einer der ganz großen Flops von Bruce Willis in den 90ern. Da gab es ja dann auch Fegefeuer der Eitelkeiten.
Ja.
Wo er ja auch versucht hat, was anderes zu spielen. Und Hudson Hawk.
Ja.
Das sind ja seine drei Tiefpunkte. Hudson Hawk habe ich leider nicht gesehen, da kann ich nicht sagen, ob er da versucht hat, mal was anderes zu spielen.
Naja, es ist ja Hudson Hawk. Weiß ich nur, dass er mir nie gefallen hat. Ich habe ihn zwar schon lange nicht mehr gesehen, aber die Darstellung von ihm, das ist höchst merkwürdig.
Ja. Naja. Was sagst du denn zu Jane March? Hast du Jane March?
Jane March, ja.
Damals, glaube ich, 21?
Mhm.
Und dem guten Bruce verfallen. Und wichtiger Bestandteil des finalen Twists.
Genau.
Was sagst du zu ihr?
Das ist Jane March. Ich kenne auch zu wenig Filme von ihr, muss ich ehrlich sagen. Sie, also jetzt in dem Film finde ich ihren Charakter einfach irgendwie reingeklatscht.
Ja.
Das ergibt dann vielleicht etwas mehr Sinn, wenn man dann den Schluss sieht und so. Aber so allgemein irgendwie guckt sie nur gut aus. Sie ist ja wirklich putzig. Aber sie bleibt nicht unbedingt im Gedächtnis. Also.
Nee, und man muss auch sagen, der Twist ist ja wirklich, also der ist... Also der ist vorhersehbar, sagen wir es mal so. Also der deutet sich schon sehr früh an.
Ja.
Und also ich meine, das ist wahrscheinlich bei den Jullies genauso. Aber ja, ich sag mal, Color of Night ist schon ordentlich überkonstruiert. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich auch alles, was der da irgendwie erzählt. Und wie er es erzählt, ist schon irgendwie, weiß ich nicht, Nonsens, kann man sagen. Das ist schon irgendwie... seltsam. Vor allem dieser Bierernst halt, mit dem diese Geschichte angegangen wird, ne?
Ja. Ich meine jetzt Charlies, ich weiß nicht, inwieweit du jetzt schon Charlies immer mal geguckt hast, wie viel du kennst. Da wirst du, wenn du da wirklich mal eine ganze Bandbreite schaust, feststellen, es gibt wirklich sehr, sehr gute, wo das Ende total überraschend ist, und es gibt auch einen Haufen Zeug, was absolut Mist ist.
Ja, naja, ich habe einige gesehen.
Okay.
Und das Schöne, das Gute an den Jellies ist ja, auch wenn die totaler Schund sind von der Geschichte her, sie haben ja immer noch dieses Ästhetische. Sie sind da wirklich ästhetisch sehr ausgefeilt, selbst wenn es der letzte Dreck ist, der da erzählt wird.
Ja.
Und bei Color of Night ist das so, dass der seine Momente hat, also die Eröffnung, wenn du die Patientin siehst, die sich kurz darauf in den Tod stürzt, wie sie erst am Pistolenlauf ja, lutscht. Mhm. Und dann aus dem Fenster der Praxis von Bruce Willis springt. Und dieser Sturz, der dauert ja ewig. Der dauert ja ewig, bis diese Frau endlich unten auf dem Boden aufschlägt. Und dann liegt sie ja auf dem Boden. Und das ist sehr schön gefilmt, weil sie liegt auf einer Glasscheibe, was ja eigentlich die Straße darstellen soll, aber damit die Kamera von unten filmen kann. Und dann wird diese Glasscheibe mit Blut bedeckt. Und Bruce Willis guckt dann von oben auf den Körper. Und du siehst, wie dieses total markante Rot, wirklich grelle Rot, sich um den Körper ausdehnt und dann auf einmal verblasst.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, wo er dann sagt, dass er farbenblind geworden ist, dass er die Farbe Rot nicht mehr kennt und damit ja auch quasi irgendwie ja das Leben verschwunden ist aus seinem Blick oder aus seinem Leben und die Liebe. Und das ist ja so ein bisschen das Thema mit der Farbe Rot, denn ja, was hat die Farbe Rot jetzt für eine Bedeutung? Bringt sie ihm nur Probleme oder ist es vielleicht doch, dass er wieder die Chance hat, ein neues Leben zu beginnen? Und da kommt dann halt auch wieder die Rose March ins Spiel. Aber ich muss sagen, für 135 Minuten, diese Geschichte in dieser Form, nein, funktioniert nicht.
Nee.
Funktioniert nur teilweise.
Hättest du wirklich überlegen können, da im Endschnitt?
Halbe Stunde
auf jeden Fall.
Halbe Stunde
raus. Es wäre effektiver gewesen.
Ja, ja. Wirklich, also
Man verliert ja, dann, man neigt dann auch dazu, wenn er so lang läuft, dass man da auch abschaltet. Ging mir jedenfalls ja, zwischendrin auch mal so, dass man so wegen dann auch den Faden kurz verliert.
Ja, weil man sich nicht mehr dafür interessiert einfach, ne? Weil er ja wirklich sich so extrem in die Länge dehnt. Naja, das war wahrscheinlich schon so gedacht einfach, um so ein Gefühl für diese Lebenssituation von Bruce Willis zu schaffen. Aber meiner Meinung nach verlangsamt er den Film dadurch nur. Also er streckt ihn nur in die Länge, anstatt wirklich auch irgendwas in die Breite zu erzählen. Ne? Er macht ihn einfach nur lang, entschleunigt ihn und das auf negative Art und Weise.
Ja. Also ja. Er ist, ich kann ihn jetzt nicht wirklich als schlecht abstempeln, aber auch nicht als wirklich gut. Also das ist wieder so ein Film, der so die Waage hält und wo man ja mit sich ringt, auch wenn man schon guckt und wenn der Abspann läuft, ja.
Ja.
Wo ordne ich ihn jetzt ein? Ich hätte ihm nicht so viel goldene Himbeeren gegeben. Da gab es, glaube ich, 94 für so schlimmere Filme. Aber ja. Es war halt manches, wie schon gesagt, die Produktionsgeschichte spielt ja wahrscheinlich auch wieder eine Riesenrolle dabei.
Ja, gut, aber wir müssen halt das Endprodukt genau dann bewerten. Ne?
Bleibt ja nichts anderes übrig.
Und ja, der ist halt erzählerisch und auch psychologisch, was er da bietet, ist ja schon ja nicht sonderlich gut. Also, na, wir können ja mal zum Fazit kommen, glaube ich. Ne?
Ja.
Also ich würde sagen, dass Color of Night kein durchweg schlechter Film ist. So. Der Film ist interessant dadurch, dass er sich ja wirklich versucht, an dieses italienische Genre-Kino so ein bisschen heranzuwagen und er ja wirklich auch versucht, so einen ästhetischen Eigensinn in die Bild- oder visuelle Gestaltung einzufügen. Und das bringt auch teilweise sehr interessante und auch sehr betörende Bilder zutage. Auf seine 135 Minuten aber funktioniert das nicht. A, weil er erzählerisch nicht ausgereift ist und B, weil Bruce Willis nicht diesen Film nicht tragen kann. Da fehlt das schauspielerische Vermögen. Also für Stirb langsam ist er Idealbesetzung.
Ja.
Grandios, aber für solche Rollen, die wirklich noch so eine emotionale Tiefe haben sollen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, soll ich meine Punkte schon geben oder willst du erst noch was dazu sagen? Nee, sag du erst mal was dazu.
Komm. Ich kann mich ja deiner Meinung nur anschließen. Ich bin vielleicht jetzt in der Endbeurteilung noch ein wenig gnädiger mit dem Film, weil ich habe echt durchaus manchmal auch laut lachen müssen. Und das hat mich dermaßen teilweise fasziniert, teilweise ja einfach nur unterhalten. der Schluss, ja auch dieses, das kann man ja mal sagen, ohne jetzt zu spoilern, bei diesem.
Ich glaube, den kann man spoilern, ja, der ist 1994.
Auf dieser Plattform da oben.
Ja.
Bei Wind und Wetter, Regen,
Gewitter. Ja, in diesem Lagerhaus. Ja.
Es ist so fehl am Platz eigentlich.
Furchtbar.
Dieses Finale. Furchtbar. Aber es ist halt einfach da und es ist. Da denke ich mir dann wieder, juhu. So den Unterhaltungsgrad, Freunde, den habt ihr eigentlich voll drauf. Wenn ich jetzt noch völlig besoffen gewesen wäre.
Oh,
hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Aber ja, er kommt auch im nüchternen Zustand urkomisch dadurch irgendwie rüber, weil es einfach halt so fehl am Platz ist. Diese gibt keinen Sinn, aber ja.
Ja, es ist edeltrisch.
Es ist wirklich edel. Es ist alles im Großen und Ganzen, da steckt Geld drin, da sind Leute da, die wissen, mit ihrem Handwerk umzugehen. Bloß das Endprodukt ist, ja. Total irre wieder.
Leider gescheitert.
Ja.
Okay, also gut, fangen wir mal an. Fandest du den Film schlecht? Fandest du ihn gut schlecht oder fandest du ihn gut?
Ich fand ihn gut schlecht.
Mhm. Und wie viele Punkte würdest du geben von 1 bis 10 kleinen Brucies?
5 kleine Brucies.
5 kleine Grußes.
Ja.
Okay, ich kann dem Film auch nicht böse sein. Also schlecht, das klingt ja immer so, als wenn der Film halt echt Rotz wäre. Deswegen sage ich, der war halbwegs gut schlecht. und ich vergebe 4 von 10 kleinen Brucies. Also ich würde sagen, den kann man sich durchaus mal angucken, wenn man mal sehen möchte, wie das Giallo-Kino amerikanisch genutzt wird.
Ja.
Aber man darf halt nicht erwarten, dass dieser Film diese Giallo-Ästhetik wirklich von Anfang bis Ende durchzieht. Das tut er nicht. Es sind vereinzelte Momente, aber die haben es dann auch ästhetisch wirklich in sich. Die sind wirklich sehr schön und wirklich sehr künstlerisch anspruchsvoll teilweise.
Genau, also vielleicht noch abschließend zu Color of Night. Den Giallo macht ja wirklich die Ästhetik aus und was vor allem immer wichtig ist bei diesen Filmen, bei diesem Filmgenre, war ja auch immer die Filmmusik. Fand ich jetzt, wenn du wirklich mal einen Morricone hast, ne?
In den
alten Charlies ist er sehr oft vorgekommen. Das hat eine wahnsinnige Stimmung verbreitet. Leider ist bei Color of Night, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Komponist heißt. Hast du den gerade im Kopf?
Der heißt, glaube ich, Dominic Frontieri oder so, oder Frontier?
Also, ich bin ja
auf jeden Fall Dominic.
Ja. Ich bin ja großer Soundtrack-Fan. Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, außer den Film weiß ich gar nicht, was der weiter vertont hat. Und die Musik, die war halt einfach
so. Die hatte so ein bisschen Geisterbahn, ne? Ja, so Geisterbahn meets 70er-Jahre-Porno.
Ja, genau.
Da sagen wir nein. Genau, und es gab ja auch noch den Song The Color of Night. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem.
Aber der war ja sogar nominiert für den.
Na,
ich glaube, bei der Golden Globe oder? Ja, Golden Globe war er, ne? Ja, Golden Globe, genau.
Weil der auch für die Goldene Himbeere nominiert war.
Genau, jetzt hätte ich fast ausgesagt. Nein, es war Golden Globe, wie ich jetzt noch nachgedacht. Genau, Golden Globe war er nominiert.
Aha, ja.
Ja.
Gut, genau, der kommt im Abspann.
Ja.
Jawohl. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Kracher.
Genau.
Und zwar kommen wir zu Bruce Willis' Ex-Frau, beziehungsweise zur damaligen noch Ehefrau Demi Moore. Und damit kommen wir zu Striptease. Und Carlo, darf ich dich nochmal bitten, die Inhaltsangabe wiederzugeben?
Da muss ich jetzt nochmal mich sortieren.
Ja.
Es geht im Groben drum, dass Demi Moore praktisch um das Sorgerecht ihrer Tochter kämpft.
Ja.
Weil sie so einen miesen Ehemann hat, der eigentlich ziemlich abgefuckt ist auch. Ja. Und ihr bleibt nichts anderes übrig, um ja Anwaltskosten, Gerichtskosten und was alles so anfällt, das zu decken. Nur mit, ja, macht sie dann den letzten Ausweg und das ist der Striptease in einem Stripshoppen. Und eigentlich ist das schon die ganze Handlung.
Ja, genau. Ja. Irgendwann lernt sie dann noch einen Kongressabgeordneten kennen, genau, den sie mit ihren fleischlichen Reizen bestechen möchte, damit der irgendwie noch ein bisschen was deichselt.
Genau.
Und ihre Tochter aus den Händen von Robert Patrick übrigens befreit. Ja, und das war es eigentlich schon.
Ja, es gibt einen Zeugerechtsstreit, in dem genau, der Striptease alles retten soll.
Genau. Ja. Und allein diese Geschichte von dieser ehemaligen Sekretärin des FBI, die gekündigt wird aufgrund des Vorstrafenregisters ihres Ex-Mannes, also Robert Patrick, und daraufhin keinen anderen Job mehr findet, außer sich auf der Bühne auszuziehen, das ist schon mal eine Ausgangslage, die nackte Haut verspricht. Aber keine wirklich glaubwürdige Geschichte.
Ja.
Und Striptease. Damals riesiger Flop, glaube ich.
Ja.
Ordentlich durchgerasselt. Aber der Film hat Geschichte dadurch geschrieben, dass Demi Moore die erste Schauspielerin Hollywoods war, die, glaube ich, eine Gage von 12 oder 13 Millionen US-Dollar bekommen hat. Das war einmalig damals, historisch. Ich finde aber, das hat so ein bisschen, nicht gerade leckeren Beigeschmack, weil das irgendwie so wirkt, als hätten sich die Produzenten da den Körper von Demi Moore gekauft, was ja auch so ist.
Ja.
Da wird das Thema des Films auch irgendwie Thema der Dreharbeiten, ne?
Ja, das war... Ja, sie ist... die Trägerin des Films. Es ist, jetzt können wir wieder eine Sexismusdebatte anzetteln.
Die müssen wir anzetteln,
ja,
bei dem Film sogar.
Anzetteln. Ja, sie ist, also wie schon gesagt, das Zugpferd des ganzen Films, weil sie eben ihren Körper wirklich permanent präsentiert, ne?
Ja, ja. Es ist eine reinrassige Fleischbeschau, was da abgezogen wird.
Mit vielen, vielen, vielen Szenen, in denen Männer wirklich abgrundtief das Geschlecht der Frau hinablassen.
Ja, wobei die Männer da ja größtenteils auch echt eher schlecht wegkommen. Ne? Also entweder gaffen sie oder sind irgendwelche Arschlöcher, die sich nicht um Kinder kümmern können, oder sind halt irgendwelche Intriganten, die in der Politik sonst noch irgendwas versuchen.
Notgeile alte Säcke.
Ja, oder notgeile alte Säcke, aka Burt Reynolds, der den Kongressabgeordneten spielt. Und wie ich finde, das einzig wirklich Positive an diesem Film ist,
richtig,
weil Burt Reynolds, glaube ich, als einziger geschnallt hat, in was für einer Scheiße er da eigentlich gelandet
ist. Genau, und so spielt er auch wundervoll seinen Charakter.
Ja, super. Absolutes Overacting, jenseits von Gut und Böse, aber grandios.
Ja.
Grandios. Ich glaube, Burt Reynolds ist nur dabei gewesen, damit Demi Moore vor ihm nackt tanzt. ich glaube, das hat ihm schon gereicht. Also wahnsinnige Performance. Also wer sich Striptease anguckt, natürlich auf jeden Fall auch wegen Burt Reynolds oder vor allem, vor allem wahrscheinlich wegen Demi Moore, sind wir ehrlich.
Das war damals wie heute, glaube ich, ausschlaggebend, den Film zu gucken. Wann hast du den jetzt eigentlich das erste Mal gesehen?
Ich habe ihn jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen.
Okay.
Und ich bin ja großer Fan von Demi Moore.
Ja.
Ich mag die ja sehr gerne. Aber ich muss sagen, in Striptease... Aber wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen? Kommen wir erstmal dazu.
96 im Kino.
Der war ab 12, ne?
Richtig.
Okay, das 96. Wie alt warst du da?
Ich?
Ja.
War ich 12.
12. Was war das für eine Erfahrung für dich? War das schön oder war das irritierend?
Das klingt jetzt.
wunderbar.
Ist 12-Jährige. Also du hast auch da wieder sehr viel durch die Werbung mitbekommen.
Mhm.
Es war ja wirklich, also ich muss ja immer wieder sagen, die 90er waren ja in Sachen Fernsehwerbung und Kinowerbung. Die haben die ja wirklich alles, das war ja Sommerblockbuster, ne? Mhm. Der kam ja in dieser Sommerblockbuster-Saison ins Kino.
Ja.
Und ja, die haben dir das wirklich am Latz geknallt, überall. Und du musstest ja unbedingt das dann sehen. Ne? Du hast da Fernsehen geguckt und hast gesagt, ah, da kommt jetzt Striptease und da ist die Demi Moore. Zieht blank. Und mhm. als Zwölfjähriger, sag ich mal, war ich schon so weit. Ja, das ist ja vielleicht bei ihm ein wenig unterschiedlich, dass ich mal gesagt habe, oh ja, blanke Brüste, ja. Demi Moore. Mhm. Demi Moore war ein Begriff. Und dann mhm. hast du gelesen, der ist ab 12. Ja, da hast du gesagt, der hält dich ja nichts mehr auf, ne?
Nee.
Also hast du mal nachmittags schnell den nächsten Bus in die Stadt genommen und hast dich ins Kino gesetzt nachmittags, ja. 15 Uhr Vorstellung. Und sauber. Hast dich dran erfreut, wenn Demi Moore mal nackig über die Leinwand gesprungen ist. Mhm. Und wie ich ihn jetzt wieder gesehen habe, konnte ich mein 12-jähriges Ich nachvollziehen, voll und ganz. Mhm. Mhm. Nur mittlerweile habe ich mir echt gedacht, naja, die Brüste damals schon operiert. Mhm.
Ja,
ist
ja,
nicht
ja,
so
ja.
mein Ding, aber okay.
Nee, natürlich trotzdem toller Körper,
ja.
Tolle Frau. Aber wenn wir jetzt erstmal damit anfangen, nee, das hat mich auch nicht so angesprochen.
Nee.
Dann lieber die gute Demi Moore als Ghost noch vollkommen ja. unberührt, chirurgisch.
Also, damals Burt Reynolds gar nicht wirklich wahrgenommen in dem Alter, jetzt herzlich drüber gelacht.
Super.
Was er gemacht hat und auch überhaupt über die Story-Elemente, die da, ja. Er wird ja dann noch ein bisschen zum Krimi irgendwo.
Das ist ein Problem des Films.
Ja.
Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der Film als Satire funktionieren würde, als schwarze Komödie. Und er hat ja auch komödiantische Einlagen, allein Burt Reynolds
ist ja.
eine Lachnummer für sich. Aber was das Problem für mich ist, ist, dass der Film sich trotzdem absolut ernst nimmt. Und im Kern möchte dieser Film ja eigentlich ein Melodrama sein, darüber, wie eine Mutter für das Wohl ihrer Tochter kämpft.
Ja.
Und das kaufe ich weder dem Drehbuch ab, das ja unfassbar dämlich ist und unfassbar unglaubwürdig. Schon, wie gesagt, die Ausgangssituation, einfach diese Frau, die fürs FBI gearbeitet hat und jetzt keinen anderen Job mehr kriegt und dafür strippen muss. Mhm. Sorry. Und halt Demi Moore. Ich finde Demi Moore in dem Film auch absolut fehl am Platz, weil die das mit so einer, ja, das ist ja schon fast leidenschaftlos. Das ist ja, als hätte sie sich da irgendwie, als wenn ihr klar wäre, dass sie sich für diesen Film prostituiert hat. Das hat sie ja. Hm. Sie hat ihren Körper kaufen lassen.
Ja, vielleicht war ihr das auch bewusst.
Und furchtbar unterkühlt und ja, ihre Tochter im Film spielt ja, ist ja auch ihre richtige Tochter. Ja. Diese Rumor Willis heißt sie, glaube ich.
Genau.
Also Rumor Willis, genau. Und also ich muss sagen, dass das für mich eine absolut unterkühlte und damit auch sehr ausdruckslose und schwache Performance von mir sehr geliebten Demi Moore gewesen ist. Was diesen Effekt, dass dieser Film eigentlich strunzdoof und unsinnig ist, was diesen Effekt ja nur noch mal deutlicher unterstrichen hat für mich.
Ja, aber es ist aber auch wieder auf der einen Seite absolut sehenswert, dass er ist ja von Warner Bros. Produziert.
Ja.
Dass so ein Studio ja. so ein Ding da raushaut, das auch noch als Sommerblockbuster verkauft.
Ja.
Also wenn es ihnen nicht bewusst gewesen wäre, aber es ist wie in vielen Dingen zu dieser Zeit im Kino, da war, glaube ich, alles irgendwie nochmal möglich.
Ja, das sind dann auch die schönen Sachen an solchen Filmen, dass solche ja. Studios solche Dinger reinhauen. Ne? Also der ja. ist ja inzwischen leider unvorstellbar.
Ja.
Aber dann kommt aber halt auch sowas wie Striptease dabei raus.
Ja.
Es
wäre auch mal interessant, das Buch zu lesen. Das basiert ja auf einem
genau, auf dem gleichnamigen.
Carl Hazen oder wie es
Hazen,
ja. Wie es richtig ausgesprochen. Ob das Buch auch so wahnwitzig ist oder ob das wirklich ja, Sorgerechtsstreit-Thriller ist.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das Buch durchaus ernst zu nehmen ist. Wenn man da irgendwie so ein bisschen Hintergrund bekommen würde, warum diese Frau sich dazu entscheidet, zur Nackttänzerin zu werden.
Ja.
Vollkommen ohne... Wo hat die so tanzen gelernt?
Ja.
Privat? Ja, für Robert Patrick?
Beim FBI.
Ja, hat sie da vor ihren Kollegen getanzt oder wie? Also,
das wäre mein Prequel wert.
Ja, genau. Genau, die Zeit von, wie heißt sie denn nochmal? Aaron?
Ja.
Aaron Grant. Ihre FBI-Zeit mal verfolgen, wie sie sich zum Striptease bekannt hat. Ja, nee, aber mal im Ernst. Also diese Mischung aus, ja, möchte gern Komödie, familiäres Drama und dann am Ende auch noch dieser Krimi, der ja auch irgendwie noch so ein politischer Kommentar sein soll. Nein. Also das funktioniert in diesem Film auf keiner Ebene, weil weder Spannung heraufbeschworen wird, wie gesagt, noch dass ich diesen Figuren auch nur halbwegs irgendwas abkaufen würde. Ich kaufe ja auch Burt Reynolds nicht diesen Kongressabgeordneten ab, aber er macht halt was draus, ne?
Ja.
Und der Ving Rhames ist ja auch dabei. Ich glaube als
Türsteher.
Als Gorilla von
Gorilla-Türsteher.
Genau. Aber gutherzig natürlich. Aber wenn ihm Leute auf den Sack geht, bedroht er die mit der Bohrmaschine. hat einen Affen auf der Schulter.
Ja, das alleine sind auch schon wieder aber Punkte.
Ja, das sind so Sachen, aber ich weiß nicht. Das klingt lustig, aber wenn man es dann sieht, irgendwie, ja, das funktioniert irgendwie nicht. Dann geht er irgendwie in die Videothek und leiht sich Free Willy aus, damit Warner nochmal auf Free Willy aufmerksam machen kann.
Ja. Aber diese Ideen.
Ja, klar.
Die sind schon, weiß nicht, vielleicht Gold wert irgendwo.
Das würde mich dann zum Beispiel interessieren, ob das im Buch auch so war. Ne, ob es diese Figur auch so gibt.
Gleich mal dann schauen bei Amazon, ob es das noch
gibt. Vielleicht mal bestellen und einfach mal ein bisschen querlesen.
Mal lesen am Strand.
Ja. Was mich auch noch gestört hat, ist zum Beispiel, dass der Film ja versucht, Demi Moore immer noch als ehrenhafte Frau darzustellen, auch wenn sie jetzt in diesem Gewerbe tätig ist. Also, und Demi Moore darf ja auch immer betonen, dass sie vorher da und da gearbeitet hat und dass sie das ja alles für ihre Tochter macht, während die anderen Stripperinnen ja vollkommen gedemütigt und bloßgestellt werden. Das sind ja alles Dummchen, die nur ihren Körper haben, während Demi Moore die einzige Person ist, die irgendwie noch ein emotionales Anliegen hat, um diesen Job zu machen. Der Rest macht es einfach, weil das geil findet, sich vor irgendwelchen notgeilen Säcken zu präsentieren. Und da wird der Film ja wirklich dann sexistisch, weil er ja wirklich versucht er ja anfangs noch so ein bisschen Imagepflege zu betreiben, um dem Zuschauer weiß zu machen, dass das ja keine Stripperinnen sind, sondern Tänzerinnen. Aber im Endeffekt stellt ja diese Tänzerin ja komplett bloß, indem er nur Demi Moore irgendwie den Funken Eigendynamik zugesteht. Ich weiß nicht, hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Das ist jetzt gut zusammengefasst.
Also, das furchtbar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ist, inwiefern man das bei einem Film wie Striptease auch anders machen kann, aber der Film gibt ja vor, dass er versucht, diesen Stripper-Beruf so ein bisschen aufzupolieren und weiß zu machen, ja, das ist auch ein normaler Beruf. Das sind auch Menschen, die Geld verdienen müssen. Das sind auch Menschen, die irgendwie private Probleme haben. Das, ja.
Ja,
aber
ist es auch vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ich meine, klar, Striptease kann jeder machen, ne?
Ja.
Wenn er das machen will, sicherlich. Bloß ist der Film da einfach, dass er dieses Milieu da mal beleuchtet, ordnungsgemäß noch nebenher, da ist er einfach die falsche Adresse.
Ja. Vollkommen.
Da kann man sich einfach viel, viel intensiver noch mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist, Striptease von 96 ist eine lustige Entertainment-Tüte, die du mal schnell aufreißt und dann kommen ein paar kleine Candies raus.
Ich fand den ja auch echt zäh, muss ich sagen.
Ja,
also ich habe mich da irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde, da dachte ich mir, scheiße, geht der noch lang.
Ja, das ist auch wieder diese lange Spielzeit. Da hättest du auch wieder kürzen können.
Ja, halbe Stunde raus. Kann 80 Minuten gehen, fertig.
Ja, das Weiß hätte auch gereicht. Und aber wie fandest du die Tanzszenen von Demi Moore? Sollten wir nochmal drüber reden.
Ja, nehmen natürlich viel Raum ein in dem Film. Demi tanzt oft und sie gibt alles, sie zeigt alles. Also oberhalb der Gürtellinie. Ich muss natürlich sagen, Demi Moore absolut durchtrainiert, super athletisch, haut da richtig einen raus, als wäre es eine Profi-Stripperin. Also der Hammer, die Bewegung, Hammer. Nur wenn ich das 7. oder 8. Mal gesehen habe, dann reicht's, glaube ich, irgendwann.
Ja.
und ich muss halt sagen, dass ich die Plastikbrüste nicht sonderlich anschaulich finde.
Mhm. Ja, es ist schon interessant. Es war ja dann wohl in den 90ern bis keine lange Zeitspanne, aber so vielleicht bis 96 eben, wie Striptease rauskam, so eine Zeitspanne, wo Hollywood wirklich so wenig auf Erotik gesetzt hat. Auch in den Mainstream-Filmen. Du hast mit Basic Instinct halt den mordsmäßigen Knaller gehabt.
Ja.
Dann gab es ja Silver noch.
Sliver.
Oder Sliver, genau.
Ja.
Mit Sharon Sea of Stone
Love.
Und
Sea of Love.
Einen der Baldwin-Brüder.
Ja. Dann gab es.
Dann kam ja dann Color of Night und zwischen Striptease und Color of Night kam ja. Und muss ich jetzt hochloben, weil es ist für mich einer der absoluten Bombenfilme der 90er. Showgirls von Paul Verhoeven.
Ja.
Ist für mich ein Brett ohne Ende. Also den lobe ich ja wirklich in den Himmel.
Genau, und das hätte man zum Beispiel auch aus Striptease machen können.
Und Showgirls zählt ja auch als Mega-Flop.
Ja, nur dass Showgirls ja wirklich eine wunderbar bissige Showbiz-Abrechnung ist.
Ich finde,
was ja Striptease auch hätte sein können.
Ja, bei Showgirls finde ich aber, dass der Paul Verhoeven alles richtig gemacht hat. Der packt die ordentliche Portion Sex und Erotik rein. Das nur noch so knallt.
Ja.
Dann absurde Szenen. Dann aber ein absolut, finde ich, einen fantastischen Blick auf dieses Showbusiness da in Las Vegas.
Ja.
In dieser Erotik-Tanzszene.
Ja.
Und der geht auch über 2 Stunden. Der macht aber über 2 Stunden richtig Laune, ist nicht langweilig.
Und ist clever.
Ist clever.
Ja.
Handwerklich auch wieder top.
Ja.
Und ich finde den grandios.
Ich finde den auch sehr gut, ja.
Neben Basic Instinct dann. Also wenn man jetzt mal die Erotik-Thriller oder Erotik-Filme aufzählt.
Wenn wir auf Erotik-Thriller der 90er kommen, dann muss ich auf jeden Fall noch 2 erwähnen. Das ist einmal Sea of Love mit Al Pacino.
Ja.
Den finde ich auch richtig gut. Und Wild Things.
Ah ja, naja, genau. Ja, 98.
Finde ich auch super.
Ja.
Wenn man Demi Moore mal richtig sexy noch sehen will, dann kann man sich Enthüllung anschauen mit Michael Douglas. Da hat sie, das ist kein Erotik-Thriller in dem Sinne, aber sie hat halt 2 erotische Szenen, die sind schon der Hammer. Ey. Boah. Das ist meine Demi. Dann gibt es noch ein unmoralisches Angebot, aber ich glaube, das ist auch kein Erotikfilm.
Nicht da in dem Sinne so.
Nee, genau, den werde ich mir die Tage jetzt mal anschauen, beziehungsweise heute Abend sogar. Aber ja, ihr merkt, wir sprechen über andere Filme, anstatt über Striptease zu sprechen. Das zeigt schon, wie uninteressant dieser Film im Endeffekt eigentlich ist.
Genau, und ist ja auch dann wirklich der Film, der dann auch für Demi Moore so langsam das Ende eingeläutet hat.
Leider. Der absolute Todesstoß war dann die Akte Jane.
Ja.
Ja, schade. hatte eigentlich viele gute Filme.
Und sich nie wieder wirklich erholt.
Oh, nein, nein. Nee, naja. Naja, kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, für mich ist Striptease auf jeden Fall ein definitiver Ultra-Flop, der nicht nur sexistisch ist, sondern auch absolut unglaubwürdig und strunzdämlich. Das Einzige, was mir an diesem Film gefallen hat, ist Burt Reynolds. Mhm. Der gibt alles, der haut rein, hat verstanden, in welchem Film er ist. Und ich muss natürlich auch sagen, dass die Tanzszenen von Demi Moore, das ist natürlich, das ist schon Bewegungskunst. Nur halt, es nutzt sich ab, wenn man es so oft.
Ja.
Genau. Carlo, was sagst du?
Ja, ich schließe mich dir an, vielleicht bei mir noch auf der Habenseite, die total bekloppten Einfälle mit Ving Rhames, dass er in die Videothek geht, sich für die ausleiht, dass er einen Affen auf der Schulter sitzen hat.
Ja, Bohrmaschine.
Ja, mit, Leute mit Bohrmaschinen bedroht. Das ist wahnwitzig, kann ich mich erfreuen dran, an so einem Käse. Das ist dann neben Burt Reynolds und ein paar Strip-Einlagen von Demi Moore dann auch schon alles, was Spaß macht an diesem Sommer-Blockbuster aus dem Jahr 96.
Okay, würdest du sagen, er war schlecht, er war gut, oder er war gut?
Schlecht.
Da schließe ich mich, aber wie viele Punkte denn?
4.
4. Ich schließe mich an, ich gehe noch einen Punkt runter, gebe 3 Punkte und sage, er war schlecht. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder durch für heute. So erfolgreich war es nicht, ne? Ja, es war ein heißer Ritt, aber wäre mehr möglich gewesen.
Ja.
Aber haben wir die beiden Filme doch mal abgehakt. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Carlo, fürs Mitmachen mal wieder. Wir werden uns nach deinem Urlaub mal zusammensetzen und 2 neue Filme raussuchen.
Genau.
Für Ausgabe 7 dann schon. 3 Episoden noch bis zum Jubiläum. Da willst du zurückkehren. Und dann würde ich sagen, ihr wisst es, ihr könnt uns auf Spotify, Deezer, iTunes und Podigy war das, glaube ich. Podigy. Und YouTube sind wir auch noch. Abonnieren, liken, downloaden, was auch immer. Lasst positive Bewertungen da. Wir haben es auf jeden Fall verdient. Wir geben uns immer Mühe. Wir gucken uns den letzten Schrott für euch an und klären euch darüber auf, warum es Schrott ist oder warum es vielleicht kein Schrott ist. Genau, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und genießt das heiße Wetter. Und das letzte Wort lasse ich dir, Carlo.
Ja, ich schließe mich Pascal an. Allen eine schöne Ferienzeit. Legt euch an den Strand, lest Striptease oder guckt Striptease. Und wenn es euch dann immer noch zu kalt ist, schaut doch einfach Color of Night.
Genau.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.
Filthy language. Filthy books and magazines, and filthy movies. To what purpose?
Fast buck, I suppose.
No, that's not the purpose, that's the lure.
Lure?
But the single, all-out, deadly purpose is the destruction of this country.